Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Ja, herzlich willkommen zum Pottwart nach dem Braunschweig-Spiel. Es begrüßen euch Bruno, Tete und Uwe.
Mhm. Uwe.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Bruno. Jetzt ruft mich einer an. Warum eigentlich?
Genau.
Kein Schwein ruft dich an.
Kein Schwein ruft dich
an. Keiner ruft mehr in Hannover an.
Aus Braunschweig einer.
Kann ich gleich dran gehen.
Okay, alles klar. Wie geht's euch?
Mir wurde eben Emotionslosigkeit vorgeworfen, weil ich mich gar nicht mehr aufrege über Niederlagen.
Ja.
Fällt auch, man hat so die ganze Energie in die vorherigen Niederlagen einfach investiert. Da ist wenig übrig geblieben. Wobei ich habe heute früh, kurz vor dem Pottwart, den wir jetzt aufnehmen,
ja,
habe ich meinen Lieblings-BTSV-Feind, den Uli, auf einem Parkplatz getroffen, mhm, und ihm gesagt, Uli, kein Wort im nächsten halben Jahr. Und Uli hat gesagt, nee, er macht das auch. Außerdem sei ihm vollkommen egal, wo die drei Punkte herkommen.
Mhm.
Also offensichtlich sind den Braunschweigern auch schon die Derbys egal. Hauptsache, sie gewinnen gegen uns und sie gewinnen ja auch gegen uns. Also wir sind auch denen schon vollkommen egal. Das ist eigentlich fast das Schlimmste, oder?
Ja. Was machen wir denn jetzt? Weil es gibt ja immer so Phasen, wo du denkst, gegen wen sollst du jetzt noch verlieren, wenn es gerade mal gut läuft? Und es gibt Phasen, wo du denkst, gegen wen willst du überhaupt noch gewinnen? Und das ist jetzt gerade so eine Phase. Also wir sind kein Favorit gegen Sandhausen, das ist schlicht und einfach so. Weil hast du Scheiß am Haken, ne? Oder Tite,
was meinst du? Ja, also Favorit ist man gegen gar keine Mannschaft, war man wahrscheinlich auch nie. Also, was ich sagen muss, also mir ist das jetzt, dieses Derby war mir jetzt nicht egal. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Arbeitsaufwand zu tun, den man im Rahmen so eines Spiels hat oder danach auch. Ich finde, es ist auf allen Ebenen, war das so ein dermaßener Tiefpunkt, dass alle sich durchschütteln können. Das ist dann auch, ich sehe dann wieder mal die Chance, dass sozusagen, dass man tatsächlich so gut wie alles niederreißen muss oder sich niedergerissen hat und dabei null anfangen muss. Also im Prinzip beginnt die 96-Planung, sowohl was Mannschaft angeht, Trainer angeht, Manager angeht, als auch Fans und so weiter, die beginnt jetzt bei Neuem, komplett neu.
Am 26. Spieltag oder so.
Ja, genau. Also das, ich meine, schlimmer geht's ja nicht mehr. Also wenn man jetzt gegen Sandhausen 5-0 verlieren würde, dann würde man sagen, ja okay, das ist jetzt sportlich nochmal schlimmer. Aber die ganzen Rahmenbedingungen waren wirklich so katastrophal aus 96 Sicht. Niederlagen auf allen Ebenen, sowohl was Fans angeht, als was die Mannschaft angeht, was den Trainer angeht, den Manager auch. Und man kann da ja alle mal so Punkt für Punkt mit ins Boot holen, was da so passiert ist alles. Würde ich mich jetzt nicht zu lange dran aufhalten, weil haben wir ja alles schon gelesen, berichtet, will vielleicht auch keiner mehr hören. Aber es ist tatsächlich jetzt die Chance, komplett neu anzufangen.
Ja, sollte man nutzen. Niederlagen, was die Fans angeht. Du hast vorhin im Vorgespräch, heute beim Kaffee, hast du eine schöne Szene beschrieben, was den Block angeht.
Ja, da war, ja.
Nach dem also Tor.
Es fiel dieses Wursteltor, mal abgesehen, ja, davon, dass es im Braunschweig vor den Reportertischen stehen halt alle Braunschweiger Fans dann sowieso gerade im Derby. Das heißt, ich habe jetzt auch so kaum gesehen, wie dieses Gewurschtel zustande gekommen sind. Sah dann nur, wie die Braunschweiger dann in ihre Kurve rannten, Schiele völlig ausrastete. Wir waren ja zu zweiter, der Kollege Willeke und ich. Und ich habe dann rüber geguckt und habe mal geguckt, was macht denn jetzt der 96-Block oder was machen die 96-Spieler? Und da ging das los, dass Fans anfingen, die Sitze rauszureißen oder es zumindest versucht haben. Ich habe da eine Person beobachtet, die schon Mühe hatte, die Sitzschale da rauszukriegen. Also ganz offensichtlich war eine Menge Gewalt notwendig, um das da rauszufriemeln oder zu treten. So, der nahm dann diese Sitzschale in die Hand und die Polizisten hatten sich ja rundherum auch im Nachbarblock versammelt und zwischen dem 96-Block und den Polizisten war ein hoher Zaun mit so einer schwarzen Plane. So, und dieser Fan hat dann versucht, diese Sitzschale über den Zaun zu werfen. Das ist dann einmal schiefgegangen. Dann fällt der Sitz wieder runter, dann hebt er den wieder auf, versucht ihn nochmal drüber zu schmeißen, kriegt ihn dann auf den Kopf dann fällt er nochmal und dann, anstatt da schon aufzugeben, nimmt er die Sitzschale nochmal und will nochmal rüberwerfen und auch das ist wiederum gescheitert und dann hat er das Ding in die Ecke geworfen und dann war es ihm dann auch zu doof. Also
selbst die einfachsten Dinge funktionieren nicht mehr.
Ja, ist natürlich, da kann man sich natürlich drüber lustig machen, ist natürlich gar nicht lustig, irgendwie Menschen zu beschmeißen.
Nein, natürlich nicht.
Mit Feuerwerk und mit Sitzen und dann hat man ja noch zusätzlich auch darum, das finden natürlich die Fans auch gar nicht lustig, wenn da auf einmal gelb-blauer Rauch aufsteigt in ihrem eigenen Block. Da gibt's ja die wildesten Vermutungen, dass dann in der Kanalisation da drunter das deponiert worden ist und das per Fernzündung ausgelöst wurde. Also das hat schon, also soll ich sagen, das hat schon illegales Potenzial auf beiden Seiten. Da schüttel ich nur den Kopf, fassungslos.
Ja, wir sollten vielleicht bei den legalen Potenzialen bleiben, nämlich auf dem Spielfeld und daneben, du sagst ja, überall ist jetzt tatsächlich, um beim Bild zu bleiben, ist jetzt Feuer drin, überall. Ja. Muss man sich hinterfragen, wie es ja so schön heißt, wie auch der Platzwart am Mittwoch geschrieben hat, hinterfragen.
Ja.
Und zwar, wo muss man sich denn hinterfragen, Tite?
Ich fange mal bei der, also etwas weiter hinten an, bei der Saisonplanung. Also, es tut mir leid.
Also du fängst das Vorjahr an, ne?
Ja, das, also, das ist, genau. Wie weit liegt das eigentlich zurück? Also,
du weißt, dass das Hörern Angst macht, die noch was vorhaben, ne?
Ja, ich versuche es mal kurz zu fassen. Also, man wusste, er bekommt Leitl als Trainer, dann baut man eine Mannschaft zusammen, die für diese zweite Liga geeignet ist, da eine gute Rolle zu spielen. Ich sag's mal ganz vorsichtig, wenn nicht sogar in 2-3 Jahren aufzusteigen, weil das hat man ja mit den Verträgen auch fixiert, dass man sagt, okay, 2-3 Jahre geben wir uns Zeit und die Spieler haben ja auch jetzt nicht nur Einjahresverträge bekommen, sondern hat man Spieler ausgesucht, eine Mannschaft zusammengestellt, das war ja über eine ganze Elf, die man da neu geholt hat und Leute, die man weggeschickt hat und so und gesagt, okay, mit den Leuten können wir dieses Projekt angehen. Eine komplette Fehleinschätzung, was die Spieler und was den Kader anbetrifft, das ist mir dann während der Hinrunde noch nicht so aufgefallen, weil die Ergebnisse, die meisten waren knapp, außer Spiel in Magdeburg. Wir haben jetzt, ganz offensichtlich ist 96 nicht in der Lage, viele Torchancen herauszuspielen. Gegen Braunschweig waren es 3 Torchancen. Im Vergleich zu Braunschweiger 21. Und in den letzten Spielen sind ohnehin, außer dieses wilde Spiel gegen Paderborn, nicht viele Tore gefallen auf 96-Seite, immer nur 1 oder 0. Und auch in der Hinserie waren das nicht besonders viele. Also die Fehlplanung geht da schon los. So, und da haben wir einen Trainer gehabt, der dann, also den haben wir ja noch, den Stefan Leitl, der dann auch wirklich seinen Fußball, deswegen wurde er ja geholt, seinen Fußball durchsetzen wollte, hat dann nochmal pragmatisch umgestellt und nochmal und nochmal und nochmal. Und er ist eigentlich von seiner Linie runter, bei der er anfangs war, nämlich ich komme her, habe ein Konzept, so möchte ich gerne 96 nach vorne bringen und das muss jetzt wieder beginnen. Damit muss er jetzt wieder anfangen. Und was die Spieler angeht, sehe ich ganz deutliche Saturierungstendenzen nach der ordentlichen Hinrunde, dass man sagt, okay, wir sind super, sind jetzt hier auf Platz 5, können ja sogar einen Aufstieg mitspielen, aber wir müssen ja auch noch gar nicht, weil wollen ja dieses Jahr noch gar nicht aufsteigen. Und dann, und die dann offensichtlich der Meinung sind, dass das 80, 60, 50 oder wie in Braunschweig 0,2% auch reichen, um am Spiel zu gewinnen. Mhm. Das ist auch wirklich eine katastrophale Fehleinschätzung der Spieler selbst. Dass es halt irgendwie mit spielerischen Mitteln in dieser zweiten Liga funktioniert. Abgesehen von der Fehleinschätzung, mal sei doch spielerisch viel besser. Also der beste Spieler, also was das technische Paket angeht und überhaupt das Spielverständnis, war ein Braunschweiger. Ne? Und 96 hat einen guten Torwart, aber sonst kommt dann erstmal lange gar nichts.
Ja. Wer war denn der beste Braunschweiger aus deiner Sicht?
Ferrei, ganz deutlich. Okay. Also ganz toller Fußballer. Man sitzt ja da, guckt das Derby und denkt, oh Gott, du kannst dich hier an jetzt so nichts erfreuen, wenn man das irgendwie als Reporter auch emotional so ein bisschen miterleben möchte. Mhm. Das war wirklich ganz schlimm, was die Feldspieler abgeliefert haben. Und ich habe dann irgendwann zum Kollegen gesagt, du, das Einzige, was mir Spaß macht, ist dem Ferrei beim Fußballspielen zuzugucken. Mhm. Ja, so war das.
Ja, was ja bezeichnend ist, dass der Spielmacher des 17., der sie ja waren, der beste Mann auf dem Platz ist. Ne?
Ja, und der hatte 2 Gegenspieler. Ne? Wo war denn Ernst, wo war denn Besuschkow? Der hat die beiden wirklich kalt gestellt.
Ja, und da fragst du dich natürlich, ob auf dem Platz keiner dann einfach mal die Schnauze voll hat und sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Ne? Also irgendjemand, vor dem man als Mitspieler dann auch so ein bisschen Muffe hat und sagt, irgendwie, da geht einer voran. Also wirklich einer, der vorangeht und sagt, in der Hinrunde hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war auch aus Altersgründen vielleicht so ein bisschen der Nielsen, weil das eine Führungsfigur ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, den siehst du auch kaum mehr, der bemüht sich irgendwie, aber auch nicht so richtig. Und sonst ist da eben keiner, der sagt, alle sagen, nö, mach du mal. Ne? Und dann am Ende macht's keiner.
Naja, Börner wäre der gewesen, der es hätte machen können, der aber auch nicht auf dem Platz war. Ne?
Börner ist nicht auf dem Platz, Kunze ist nicht auf dem Platz. Kunze kam dann irgendwann, Thorsten Kunde hat das Spiel ja moderiert. Und der sprach immer so von, und das machen viele Reporter dann eben, wie von dem Potenzial. Also der Kader, die Mannschaft, die Spieler haben so hohes Potenzial. Mittlerweile würde ich das bezweifeln. Also mittlerweile,
ja,
glaube ich, das sagt man so, ja, weil Hannover ist Hannover 96 und die Spieler haben irgendwie auch Namen und teilweise kamen die vom Bundesligisten oder vom Bundesliga-Absteigern. Aber das mit dem Potenzial, das sehe ich nicht mehr. Das ist irgendwie weg.
Wo du recht hast, man sieht es nicht mehr, aber ich glaube Nichtsdestotrotz, es ist da. Also du hast da schon, Besuschkow ist aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel. Der fest in der Mannschaft mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein auf der richtigen Position, hast du den überdurchschnittlichen Zweitligaspieler. So,
aber was heißt Potenzial? Heißt Potenzial in dem Fall, die haben mal irgendwas gekonnt und das
hast du, das hast du bei Besuschkow ja gesehen in Regensburg. Der war da ja überdurchschnittlich tatsächlich. Genauso wie Kerk in Osnabrück überdurchschnittlich war.
Ja, oder heißt Potenzial, dass du sozusagen das eigentlich jetzt hast und rufst es nur nicht ab. Also so. Oder heißt Potenzial, du warst irgendwann mal gut. Ich habe das Gefühl, bei den meisten Leuten heißt sie, man hat irgendwie das Gefühl, sie waren mal gut, aber so richtig gezeigt. Haben sie es eben noch nicht. Besuschkow hat in Regensburg gut gespielt, in Hannover noch nicht. Ne?
Jetzt ist aber die Frage, der Besuschkow spielt in Regensburg unter ganz anderen Voraussetzungen. Das war ja auch schon seine zweite Chance. Und die hat er da genutzt und hat das Kollektiv ganz offensichtlich für ihn auch gestimmt. Was da genau gestimmt hat, kann man ja immer nicht so analysieren. Also so tief in die Psyche kann auch nicht mal zum Psychologe gehen, dass er sagt, deshalb funktioniert das oder deshalb funktioniert es nicht und hat dann recht.
Das Problem ist doch tatsächlich, und das zieht sich jetzt wirklich durch die Saison. Da kann man jetzt pro oder contra Leitl sein. Ich war jüngst in der Klickmühle. Ihr werdet die Kneipe kennen, auf dem Weg zum Stadion. Mhm. Gern genommen als Zwischenhalt. Und sagen wir so, das Haus des alten 96 Fanadels. Und da ist die Kritik an Leitl schon sehr ausgeprägt tatsächlich. Also da heißt es, ich kann es nicht mehr sehen. Ich zitiere nur. Und in gewisser Weise kann ich es verstehen, weil tatsächlich er findet seine Formation nicht. Ne? Er hat, wie du schon gesagt hast, mit Mann zusammen die Gelegenheit gehabt, die auch nicht jeder 96-Trainer vor ihm hatte, sich eine eigene Mannschaft zusammenzustellen und sich dann aus diesem Angebot, das er da hat, die ersten 15 rauszusuchen, mit denen er eine Mannschaft formt. Weil wie willst du denn am Ende Automatismen implementieren, wenn du immer wieder wechselst, was er ja macht. Ich meine, Börner hatte schlechte Spiele, aber insgesamt waren wir uns einig, das ist eine Führungsfigur in der Mannschaft, auf dem Platz, und dann musst du ihm auch diese zwei schlechten Spiele zugestehen, in denen er Fehler macht. Oder du rasierst ihn und sagst einfach vorbei, ne? Jetzt spielt Kreinsch für dich und es ist vorbei.
Es stellt sich als Fehler heraus gerade, ich kann es aber erklären, warum Leitl das so macht.
Also, warum kann Leitl mir das nicht erklären?
Ohne, es könnte er dir auch erklären. Ich habe ihn das auch so noch nicht gefragt, aber das ist für mich ist das eindeutig. Also Leitl hat ja in der vergangenen Saison, nachdem sie mit Fürth aufgestiegen sind, das ist ja dann das, was man dann irgendwann schon während der Zweitliga-Zeit den Leitl-Fußball nannte. Ballbesitz, Raute, Positionstausch und so weiter und so fort, viel Torgefahr. So, einer rennt für den anderen und so weiter. So.
Ja, ganz kurz, aber
so, ich komme ja gleich drauf. So, und jetzt dann geht er mit der Erfahrung der Aufstiegssaison, geht er in die Bundesliga, spielt den gleichen Stiefel weiter, brutal misserfolgreich, was Ergebnisse angeht. Da wurde mal gesagt, ja, die spielen ja einen guten Ball und so, aber total Misserfolg. So, also was, sind auch wieder abgestiegen. So, und es gab dann nachher auch aus Fürth so die Vorwürfe, naja, vielleicht hätten wir ja doch mal ein bisschen umstellen müssen. So, das hängt Leitl natürlich auch nach. Dann kommt er nach Hannover, merkt, sein Fußball funktioniert nicht, und bevor er nochmal den gleichen Fehler macht, wenn es ein Fehler war, nochmal den gleichen Fehler macht, entscheidet er pragmatisch danach, okay, was, die spielen meinen Fußball jetzt noch nicht, das wird dauern, das spielen wir jetzt einen Fußball, der Ergebnisse bringt. Hat ja auch erstmal, das erste Mal, als er es gemacht hat, hat das ja auch geklappt. Hat er umgestellt von Vierer auf Dreierkette. So, jetzt war das einmal erfolgreich und dann geht man als Trainer her und sagt, okay, dann ist das irgendwann entschlüsselt, weil es ging ja nur offensiv über die Flügel Köhn und Moroja. So, die werden jetzt gedoppelt und zugestellt. So, jetzt muss ich wieder umstellen, pragmatisch entscheiden und spiel halt eine Systematik, die eigentlich überhaupt gar nicht typisch Leitl ist. Also 4-2-3-1 oder 4-4-2, flache 4, wie auch immer. Hat dann schon wieder umgestellt und hat dann noch Personalwechsel vorgenommen, um immer halt auf Situationen zu reagieren, von Spiel zu Spiel. Also eben genau das Gegenteil von dem zu machen, was er in Fürth gemacht hat. Weil das war nicht erfolgreich. Jetzt ist das auch nicht erfolgreich. Und ich glaube auch, dass es nur funktioniert mit einem Trainer, der eine Konzeption mitbringt, der sagt, so, hier wollen wir was aufbauen, wenn der bei seiner Linie bleibt. Weil eins wissen wir mittlerweile auch nach Studien ganz gewiss, Aufstieg, Abstieg, nicht davon abhängig, wer da jetzt Trainer ist, sondern ist davon abhängig, was du für einen Kader hast.
Sprachlosigkeit.
Totale.
Das heißt, es hängt tatsächlich davon ab, wie gut die Fußballer sind?
Komisch, ne? Das ist, auch
eine unfassbar
seltsame Erkenntnis. Es ist schwierig zu akzeptieren, weil man sich ja immer einen Schuldigen sucht, ne? Und dann ist es dann der Trainer oder
ist es? Ja, das ist ja so einfach, ne? Zu sagen, der Leitl, der kann es einfach nicht, ne? Also,
gutes Beispiel ist Köln, finde ich, ne? Da war ja der Hype riesengroß. alle, ne, der Mann mit der Mütze, und es ging, am Ende ging es nur noch darum, dass der Kollege Supertrainer da irgendwie im, bei 2 Grad im T-Shirt steht. Das war sozusagen das, was alle, ja, was hat er dieses Mal an, das T-Shirt, wow, Mann, das, und der macht da die Power. Alle haben auf ihn geguckt, irgendwie, wie er da am Spielfeldrand da hin und her hopst. Und jetzt stellt sich heraus, das war eine Euphorie, aber offensichtlich, wenn das stimmt, was du sagst, zeigt sich jetzt, dass der Kader einfach nicht gut ist für Europapokal. In Köln ist man ja
nein, sehr natürlich schnell bei der Hand. Nein, natürlich. Und wenn du sagst, der Mann mit der Mütze ist für mich immer noch Helmut Schön.
Das stimmt deswegen, auch. Ja,
das ist ein bisschen vor.
Ja. Das ist halt so ein weiteres Beispiel. Ich glaube auch, dass, also wie gesagt, guter Trainer, schlechter Trainer. Das ist für mich jetzt so keine grundsätzliche Kategorie, wie gesagt, auf dem Niveau. Es ist, was eine Kategorie ist, trifft ein Trainer in der Phase Krise oder Erfolg richtige oder falsche Entscheidung. Also eine Entscheidung zu treffen ist immer noch besser als keine, sage ich dann in dem Fall. So, oder wie verhält er sich? Also wie ist das Verhalten des Trainers? Ich nehme mal Glasner als Beispiel. Jetzt sind wir natürlich in der Bundesliga gelandet, ne? Tut uns leid, aber da wird auch Fußball gespielt.
Ja.
Jedenfalls, Glasner fliegt quasi mit dem Erfolg so mit, ne? Und dann Europapokalsieg und weiß nicht was. Und jetzt verlieren die Frankfurter mal ein paar Mal. Und dann stellt er sich tatsächlich dahin und nagelt auf seine Spieler ein. Mhm. Also behauptet quasi, seine Abwehr, also seine Hintermannschaft, habe keine Qualität.
Ja.
Und da muss ich sagen, hui, was ist denn jetzt, was hat den denn jetzt dazu geritten? Ist das Kalkül?
Ja.
Oder ist er einfach da nicht krisenresistent genug? Das kann ja auch sein. Das sind so Details dann. Und in dem Augenblick sich vielleicht nicht richtig verhält.
Ja.
Aber das kann man ja erst im Nachhinein dann auch bewerten, wenn Glasner jetzt sich das verscherzt hat mit seiner Mannschaft, dann geht's halt auch nicht mehr. Also sag mal, dann ist auch der Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln. Aber ich finde nicht, dass bei Hannover 96 der Zeitpunkt da ist, weil es ist denen jetzt alles um die Ohren geflogen, und jetzt muss man sagen, okay, jetzt, dann mach es jetzt, dann zieh jetzt dein Konzept durch, Stefan Leitl, und plane das für die nächsten 2, 3 Jahre, oder sind ja nur noch 2,5, mit Hannover 96 aufzusteigen.
Das wäre was Besonderes, aber es wäre den Versuch wert, weil das wäre im Prinzip ein Konzept, was eher ungewöhnlich ist für Hannover 96, aber es wäre schön, wenn sie es tatsächlich mal durchziehen würden, weil ja, dazu gehören vielleicht auch mal solche Phasen, aber ich glaube, der Kader muss dann echt anders aussehen nächste Saison.
So, ich bin echt gespannt, was du erzählst, wenn sie jetzt gegen Sandhausen 0-1 verlieren. Also, weil dann musst du wieder eine andere Geschichte erzählen. Weil,
ja, genau. Also ich habe ja.
Also es wird halt im Umfeld. Das Umfeld in Hannover war ja noch nie ruhig.
Nein.
Ne? Und es ist erstaunlich ruhig nach 9 Spielen ohne Sieg und jetzt mit der Derby-Niederlage.
Ich glaube, allen geht das so ein bisschen so, dass sie denken, Mensch, der Leitl ist doch eigentlich ein guter. Bei mir geht das auch so. Ne? Das ist der Leitl, der kommt hier an, der sieht gut aus, der ist smart, der kann sich beworten irgendwie. Und dann kommt der Mann, der sieht gut aus.
Jetzt kommst du mit der Frisur, ne?
Der kann sich
ja. Super Frisur.
Ja, wir hatten schon einen Trainer mit anderen Frisuren, muss man ganz klar sagen.
Ja, komplett ohne Frisur.
Ja, oder ohne Frisur, hatten wir auch.
Ne? So,
ja, auch Manager
Fronzig war ja ehrlicherweise, ja. So, dem war Frisur egal.
Ja, ne? Und Dirk Durfner und Martin Kitt, alle nebeneinander, und da hast du gedacht, okay, ne, da so. Aber jetzt hast du Leute, wo du denkst, mit denen ist zumindest irgendwas möglich. Und irgendwann denkst du, die Vernunft des Fußballs oder die Regularien des Fußballs gebieten es jetzt zu sagen, der Trainer muss weg nach so und so viel Spielen. Vielleicht muss das aber gar nicht sein. Also es gab ja auch andere Mannschaften, die sind abgestiegen und haben am Trainer festgehalten. Da musst du gar nicht Freiburg nennen, das gibt auch andere. Oder Frank Schmidt, die haben auch oft in Heidenheim mal gegen den Abstieg gespielt.
Es sind immer die gleichen zwei Beispiele. Früher war es immer Thomas Schaaf.
Ja.
Ne?
Ja.
Und bis der nach Hannover kam,
da hat sich
dieser Mythos auch einfach mal zerlegt.
Es kann ja wirklich niemand behaupten, dass Thomas Schaaf jetzt, dass man jetzt so eine Überschrift drauflegt, das ist ein schlechter Trainer. Das kann ja auch niemand behaupten.
Nee.
Ernsthaft. Aber er war die falsche Person bei Hannover 96.
Genau.
Das kann man behaupten. Genau. Das kann man sagen.
Ja.
Und das Problem ist ja dann auch immer, was will denn Hannover 96 überhaupt? Wie ist denn die Identität? Also ich habe ja immer gehört, das war jetzt nicht 96-like. Was ist denn 96-like?
Ja.
Ist das der 10-Sekunden-Fußball, der sich ja auch von selber irgendwie entwickelt hat? Das war ja jetzt nicht so, als hätten sie es am Reißbrett entworfen.
Nein.
Und Professor Dr. Prügelpeitsch hat dann gesagt, ihr müsst jetzt mehr laufen oder so. So war es ja nicht.
Ja.
Aber das war doch was, das war eine Identität, ne? So 10-Sekunden-Regel, das hat sich jeder gemerkt.
Ja.
Was ist denn, was wäre denn bei Stefan Leitl jetzt beispielsweise? Die, weiß ich nicht, 2-Kontakt-Fußball oder so, kann man das vielleicht irgendwie benennen? Kann man dann irgendwie sagen, das wollen wir?
Ja.
Und Und dann muss man das auch durchziehen. Ich meine, man hat ja tatsächlich, es ist ja so, es gibt ja das Szenario, über das ja viele Fans ja auch schon reden, weil er halt beliebt ist, das ist Daniel Stendel, der halt die zweite Mannschaft macht. Mhm. So, Daniel Stendel, bei ihm ist es tatsächlich so, nicht, dass ich jetzt, also nicht falsch verstehe, ich will jetzt keinen Wechsel, keinen Trainerwechsel da. Aber Daniel Stendel steht natürlich für was. Er steht jetzt nicht dafür, dass er bei 96 den Aufstieg nicht zu Ende gebracht hat, sondern dafür steht er auch. Aber er steht für eine Art von Fußball. Die ist einfach, die ist auf Ballgewinn und so schnell wie möglich nach vorne orientiert. Die geht auch über Tempofußball, quasi ähnlich dem, was wir damals in der Europa League hatten. Mhm. So, das steht irgendwie für was. So, bei Stefan Leitl steht auch für was. Nur er muss es dann auch tatsächlich oder sollte es dann auch konsequent umsetzen. Ich glaube, der Pragmatismus steht ihm nicht gut und der passt auch gerade nicht.
Wir sind jetzt von Aufstieg zu Aufbau gekommen im Laufe der Saison.
Das Aufbau heißt, Richtung Aufstieg, zweimal auf.
Ja, auf, ne? Genau. Ich kann mir Daniel Stendel in der Klickmühle sehr gut vorstellen, nach einem Klassenerhalt oder nach einem Aufstieg. Stefan Leitl kann ich das nicht, also dem fehlt auch so ein bisschen, glaube ich, kann das sein, so Fannähe stellt Stefan Leitl nicht her, oder? Sehe ich zumindest bei ihm nicht.
Naja, also das heißt, ja, gut, er war jetzt, nach dem Derby war er jetzt auch am Zaun. Und hat sich dann auch geduldig angehört, welche Aufstellung er denn...
Hat sich beschimpfen lassen, ne?
Das ging eigentlich. Also ja? Nee, also man muss aber dazu sagen, standen jetzt nicht die Ultras am Zaun. Mhm. Die waren ja quasi weggespült worden, so. Und da standen so 150 oder 100 Leute, die jetzt so auch sachlich mit Stefan Leitl diskutiert haben, auch mit Mann. Also da ging es tatsächlich darum, lass den Moussier doch mal spielen oder setz mehr auf junge Leute. Willst du mich als Co-Trainer haben? Ich kann dir sagen, wie es geht. Also so, das war so das Niveau am Zaun. Aber Stefan Leitl hat zugehört. Er hat da auch jetzt nicht den Oberlehrer raushängen lassen, sondern er hat einfach sich
dahingestellt, den
Kopf so ein bisschen gesenkt.
Situation, ne?
Und so zu, also von wegen Fannähe, mehr geht ja dann nicht, nach so einem verlorenen Derby sich an den Zaun zu stellen und mit den Leuten über Fußball zu sprechen oder zumindest den Leuten zuzuhören, was sie denn für Sorgen, Nöte, Abstiegsängste, was weiß ich was haben.
Aber es spricht doch für eine gewisse Ratlosigkeit auch, wenn du sagst, ich probiere Dinge. Du bist am 26. Spieltag und du hast die Formation einfach nicht gefunden. Und zwar eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Man hatte eine Zeit lang mal das Gefühl, als diese erste Umstellung war, mit Leopold hinten, dann mit Nielsen, der da wirklich was geackert hat da vorne. Und dann vor Nielsen konntest du wirklich so ein bisschen gucken, wen stellst du da hin, weil der hat die Leute einfach gut bedient und hat die Leute eingesetzt. Nielsen hatte so eine Art Spielmachercharakter.
Der eigentliche Dreh an dieser Grundformation ist gewesen, dass quasi die Flügelspieler bei Hannover 96, Moroja und Köhn, beide ja defensiv jetzt nicht die stärksten sind, dass die weiter nach vorne gerückt sind. Mhm. Dass die dann als Flügelspieler mehr offensive Aktionen haben. Ja. Das war der eigentliche Dreh an dieser Umstellung. Plus, dass neben Kunze noch ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler Leopold dazu kam. Ja. So, das waren die zwei, ich denke, Knackpunkte. So, da geht's gar nicht darum, ist jetzt hinten eine Dreier- oder eine Viererkette. Doch schon, wenn man die Flügel jetzt ansieht, aber wie viele Innenverteidiger hast du? Darum ging es jetzt nicht in erster Linie, sondern es ging um diese Dinge. Und die Sache mit den Flügeln hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil jeder Gegner gegen 96 immer ein 4-4-2 oder 4-2-3-1 gespielt hat, sprich gespiegelt und Flügel gedoppelt.
Ja.
So, und dann war das nicht mehr effektiv. Mhm. So, und dann deswegen hat er dann wieder umgestellt auf Viererkette, so dass du doppelt besetzt bist über außen. So, aber wenn du sagst, es ist ja kein Probieren, sondern es ist ja ein, okay, das funktioniert jetzt gerade nicht mehr, das heißt, wir nehmen das andere wieder oder wir nehmen was Neues, von dem ich mir erhoffe, dass es besser funktioniert.
Ja.
Aber es hat spätestens bei der zweiten Umstellung nicht mehr funktioniert. Plus, dass die erste Umstellung schon ein Abrücken der eigentlichen Konzeption gewesen ist. Das heißt, man fängt jetzt wieder, also sollte dann jetzt wieder bei Null anfangen.
Kann man das denn jetzt überhaupt noch bei Null wieder anfangen? Geht das?
Was anderes hast du ja gar nicht mehr im Angebot. Ja, du musst jetzt tatsächlich gucken, Sandhausen ist Null. Das ist die Nulllinie. Ja, du spielst gegen den Letzten, gegen die tatsächlich, was du ja in der zweiten Liga nur so graduell hast, aber das ist wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft, gegen die du jetzt spielen kannst.
Die Frage, die noch nicht gefallen ist, müssen wir jetzt stellen. Erreicht der Trainer auch die Mannschaft?
Tja. Ratlose Gesichter. Ich glaube, Tite sagt ja. Ich glaube auch, ernsthafterweise, wenn man die Frage dann, wenn man es wirklich von Grund auf beantworten müsste.
Aber wenn der die Mannschaft noch erreicht, warum spielen sie dann nicht? Warum laufen sie dann nicht? Warum kämpfen sie dann nicht? Warum hauen sie sich nicht rein? Sondern es wirkt ja alles so ein bisschen Unkonzentriert wäre noch das bessere Wort, aber lustlos wirkt es manchmal auch, ja. Wie kommt das?
Ja, Lustlosigkeit würde ich denen jetzt nicht unterstellen. Also es ist in der Tat so, dass es offensichtlich ist, dass was sie in der Woche trainieren, also das sehe ich ja auch und so weiter, oder was der Trainer ihnen mitgibt, dass sie das auf dem Spielfeld, also irgendwann ist es wie Stecker gezogen. Die ersten 10 Minuten waren ja so eine Bemühung, Kontrolle über das Spiel zu kriegen, so, und das war dann spätestens nach den ersten 3, 4 Braunschweiger Gerätschen war das hinüber.
Ja.
So, und dann fangen die an, und das können halt die Braunschweiger besser, dann fängt halt 96 an, auch Rumpelfußball zu spielen. Und wie gesagt, das können die anderen alle besser. Ne? Und erreicht er, es ist aber so eine, natürlich erreicht er den noch telefonisch, mündlich im Trainerzimmer, und natürlich ist das so, dass er die Spieler noch erreicht. Die Frage ist, sind die Spieler in der Lage umzusetzen, was der Trainer ihm mitgibt?
Und zwar aus Kopfgründen oder aus Gründen der technischen Qualität oder des taktischen Verständnisses oder einfach, weil sie, wie du sagst, alle so ein bisschen, weil das alles ein bisschen saturiert wirkt.
Es ist einfach alles davon, ne? Also es ist eine Selbstüberschätzung zum Teil von Spielern, vielleicht auch vom Trainer oder vielleicht auch vom Manager. Es ist eine nicht angemessene Reaktion dann immer auf bestimmte Situationen, heißt, wie reagiere ich auf eine Gerätsche von einem Braunschweiger und so. Das sind ja so Kleinigkeiten, das sind ja keine Dinge, die man als Trainer sagen muss. Übrigens, wenn der grätscht, dann werde ich oder so. Das muss man ja keinem Profispieler sagen. Mhm. Also es sei denn, es ist so, dass die Mannschaft aus zu vielen Spielern besteht, die das eben nicht können, sich wehren oder die Motivation in ihrer Gänze nicht mitbringen, sich da zu wehren. Und auch sich mit dem, was Hannover 96 ist, dafür müsste man erstmal wissen, was ist eigentlich Hannover 96? Ja. Das muss den Spielern noch klar sein. Was ist das denn und was repräsentiere ich und wie muss ich es zeigen?
Ja.
Und da sind zu wenig Spieler, ganz offensichtlich, die wissen, was sie tun, wofür, für wen, keine Ahnung. Und ja, man könnte sagen, das ist ein Trainerproblem. Das haben aber andere Mannschaften auch. Ich glaube, das Problem liegt ganz, ganz selten beim Trainer, sondern ganz, ganz oft an der Zusammenstellung der Mannschaft.
Ich frage mich, wie man sich noch neu spielen ohne Sieg noch selbst überschätzen kann. Das dürfte eigentlich nicht mehr gehen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen.
Ja, ihr hört das doch. Wir haben ja letztes Mal über die Mixzone gesprochen, ja, ja. So was da gesagt wird und so weiter. Und das ist ja dann so, je öfter du das sagst, dann glaubst du es ja irgendwann selber. Ja, wenn du sagst, ja, wir haben ja gut begonnen, war ja gar nicht so schlecht, und dann ja, immer nur Phasen und das müssen wir dann in der Situation besser verteidigen. Ja. Aber wie viele Situationen brauchst du denn noch, um zu merken, es ist keine einzelne Situation, es ist kein Momentum, in dem wir mal kurz pennen, sondern wir sind einfach zu schlecht.
Ja.
Wir spielen einfach zu schlecht.
Ja.
So. Und dann sich zu fragen, wie können wir das besser machen? Wie kann jeder Einzelne seine Fähigkeiten, die er hat, wenn er die Fähigkeiten hat, wie kann jeder Einzelne seine Teamrolle so erfüllt, dass er der Mannschaft hilft?
Jetzt haben wir ganz lange jetzt darüber gesprochen, was wir so denken, wie das jetzt weitergehen wird. Du sagst also ganz klar, kein Trainerwechsel, ich auch im Moment. So, wie ist es denn im Club? Wie ist da denn die Meinung? Also Martin Kind schiebt es ja jetzt erstmal so ein bisschen an Mann und Leitl weiter und sagen, die müssen sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und es hängt ein bisschen an denen. Kind spricht nicht von wir, das macht er ja nie, sondern er spricht von Mann und Leitl und die sollen mal jetzt liefern. Geht das schon so an die Grenze bei Kind, dass der sagt, Ultimatum so?
Also Ultimatum ist immer dann, wenn er das Gefühl hat, wir steigen ab.
Mhm.
Ne? Das ist dann das Ultimatum. Bis es zu diesem Gefühl kommt, dauert bei ihm immer ein bisschen.
Mhm.
Also es ist nicht so, also High and Fire wird ja immer gesagt, wenn man von außen auf 96 guckt.
Ja.
Tatsächlich braucht er in der Regel etwas länger. Also ich habe heute, die Kollegen haben heute mal zusammengefasst, die Situation sehr, sehr der ähnelt von Taifun Korkut vor einigen Jahren.
Ja.
Der, glaube ich, 13 Spiele nicht gewann damals. Ne? Hat aber zwischendurch mal, hat aber mehr Unentschieden gehabt, so dazwischen. Und Taifun Korkut hat damals, als er dann beurlaubt wurde, hat er dann gesagt, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass ich das so lange weitermachen durfte. Ich hätte es gerne noch weitergemacht, aber irgendwann ist halt auch im Fußball so, du lieferst nicht, musste gehen.
Ja.
Also das war eine ganz sachliche, fast dankbare Reaktion auf die Entlassung damals.
Das heißt, wenn sie gegen Sandhausen nicht gewinnen, sind aber noch nicht in konkrete Abschiedsgefahr, wird es auch noch weitergehen mit Leitl?
Das glaube ich, ja.
Okay.
Wäre eine Überraschung, aber ja, ich meine, wir kommen von Platz 5, das muss man einfach auch mal sehen.
Ja.
Die Situation bei Korkut war eine andere, tatsächlich, was die Tabellensituation anging.
Aber da war die Hinrunde überhaupt das ganze Jahr vorher, das war überragend.
Mhm.
Ja. Das war, die waren, glaube ich, nach der Hinrunde in der Bundesliga, waren die irgendwie auf Platz 7 oder 8. Also es war sogar in der Nähe von Europapokal. Ne?
Ja. Wie gesagt, Sandhausen gucken, im Zweifel gewinnen und du hast redest über ganz andere Dinge hier, als wir es heute getan haben.
Ja, wir haben jetzt ja anderthalb Wochen Zeit, uns auf Sandhausen vorzubereiten. Wir haben Länderspielpause.
Was macht ihr denn so eigentlich in der Länderspielpause so ohne also 96?
Frauenbasketball gucken.
Aber habt ihr demnächst irgendwie, ist da demnächst auch ein Auftritt? Da müsst ihr euch doch bestimmt drauf vorbereiten, oder?
Auf unsere Saisonbilanzen, ja, da können wir jetzt schon so ein bisschen.
Komm, das ist jetzt eine Vorlage, ne?
Vorarbeiten, ja,
den,
genau.
Den legen wir uns jetzt mal vor die Füße.
Das machen
und versenken
wir.
Den auch, dass wir am 2. und am 9. Juni in der Nordkurve sind. Und es gibt Karten unter www.tak-hannover.de.
Genau. Ja. Ich würde sagen, dann gute Besserung an alle 96-Fans.
Und an alle Spieler.
Und an alle Spieler, genau. Und dann hören wir uns spätestens nach dem Sandhausen-Spiel. Hören wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.